und du warst vor ein paar Jahren ja noch so ein Hardcore-Verfechter von Office-Kultur. Yes. So, alle müssen ins Büro.
Und dann hat die eine so, falsch, next. In einer Company ist meine Basisannahme über Menschen, dass nicht jeder gleich ist.
Ich sage auch mal Leuten, du musst, wenn du Eigeninitiative überprüfen willst, gib den Leuten eine Situation und keine Aufgabe.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Marwan, geil, dass du hier bist. Von 500 Euro pro Stunde als Freelancer zu 500k im Monat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Jan. Danke, dass ich hier sein darf.
Ey, es freut mich ja mega, dass du hier bist, weil du bist ein Typ, den ich seit Jahren verfolge. Wir haben uns ja kennengelernt bei der Mastermind von Philipp Epping in Hamburg.
Krass, erinnere ich mich. Das war 21?
Ich glaube, 21 war das.
Krass, ja, im 25 Hours hier.
Genau, genau. Und seitdem verfolge ich, was du machst. Und ich weiß nicht, kennst du diesen Spruch? Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Yes. Ich habe letztens gehört, so, ey, das ist eigentlich Bullshit. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten vergleichst. Und krass. Ganz ehrlich, du bist einer der Leute, mit dem ich mich immer vergleiche. Weil ich glaube, dein Business läuft. Du wirkst aber nicht wie der total gierige, verbissene Typ, aber ey, immer weiter. Und daher, schau mal, was macht Marwan? Der muss dahin, oh, ich bin halb so groß, fuck, da muss man herkommen. Daher, cool, danke, dass krass. Du hier bist, ist meine Ehre.
Dankeschön, das wusste ich gar nicht, das hast du mir so noch nie gesagt. Jetzt das erste Mal on air, ich bin geschmeichelt, thank you very much.
Ja, sehr gerne. Und wir haben ja schon zusammengearbeitet im Recruiting und du warst vor ein paar Jahren ja noch so ein Hardcore-Verfechter von Office-Kultur. Yes. So, alle müssen ins Büro, yes. sonst steht da keine Energie, ja. Und vor allem im Sales-Team.
Ja.
Und jetzt baust du das Ganze ja remote auf.
Ja.
Warum warst du früher denn so ein Verfechter der Office-Kultur jetzt in Bezug auf Sales-Teams?
Wir sind remote gestartet, als wir gewachsen sind. Wir sind 2020 habe ich die Company gegründet. 2022 haben wir 947.000 Gewinn vor Steuern gemacht. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt let's go, jetzt bauen wir ein größeres Office und wir machen. Und dann hatte ich Einflüsse, die mir gesagt haben, und ich glaube auch immer noch dran, dass Sales ist ein Rudelsport und ein Sales-Team jagt im Rudel. Und diese Energie und der Enthusiasmus und dieses Jagdgefühl im Rudel, das hast du vor Ort natürlich viel stärker, als wenn die Person alleine zu Hause ist und jetzt vorm Hörer ist oder vor Close ist und den Dialer einmal betätigen muss und sagt, traue ich mich jetzt irgendwie nicht. Das war so mein Status Quo und das habe ich auch wirklich 2 Jahre lang habe ich vor Ort Sales Teams gefahren und bin jetzt wieder zurückgeswitcht, weil ich glaube, dass die Summe einer Company oder der Erfolg einer Company ist die Summe der Talente und die Trefferquote von Talenten ist höher, wenn du remote bist.
Krass. Krass.
Das ist jetzt sehr, sehr, ne, wir können in jede Sache tiefer reingehen, aber das ist jetzt mal so in Vogelperspektive angerissen.
Genau, weil es hat mich schon gewundert, als ich glaube, ich habe es das erste Mal gesehen über ein YouTube-Video.
Yes.
Bei dir. Da hast du es jetzt zum ersten Mal gesagt, weil es geht ja eigentlich entgegen vieler Werte, die du hattest.
Ja.
Und ich finde, man kann ja vieles ändern. Ja. Wenn wir bei dir merken, so, ey, eine Ad geht besser als die andere, hau die andere raus, mach die nächste. Das sehr schmerzbefreit, sehr schnell. Ja. Werte zu ändern, tiefe Werte.
Ja.
Ist ja fast unmöglich. Es ist ultra schwer, einen eigenen Wert zu ändern.
Ja.
Und das heißt, deshalb habe ich mich ultra gewundert, dass du jetzt auf einmal Verfechter bist von Remote Sales Teams.
Ja. Also wir können gerne auf Werte eingehen. Ich glaube, es ist auch relevant, weil du sprichst ja viel über Recruiting und ich glaube, wenn du diese Recruiting-Schnur lang genug ziehst, landest du, wenn du es gut machen willst, bei Values und bei Werten. Und wenn du die Werte lang genug ziehst bei kleinen Companies, sind das in der Regel Basisannahmen, die jemand über Menschen hat. Das ist nichts anderes als Werte, wenn ich das jetzt runterbreche. Und bei uns ist es so, ich muss da ein bisschen ausholen, ich habe 2020 gegründet und habe gesagt, remote. Und ich habe gesagt, my way or the highway, get shit done, bla. Und war sehr, sehr, sehr autoritär ich weiß noch, ich habe, als ich das erste Sales Team remote aufgebaut habe, habe ich ein Assessment gemacht. Das war Anfang 2021. Habe ich ein Assessment gemacht. Und ich habe 5 Leute reingeholt, das war während Corona, wurden dann ganz viele Leute entlassen und dann hatten die Leute nichts zu tun zu Hause. Da habe ich gesagt, ey, Assessment, du kannst viel Geld verdienen und wir haben gerade voll was going. Und dann habe ich denen gesagt, ey Leute, das wird richtig hart bei uns und nicht jeder schafft einfach richtig diese Schiene. Mhm. Und da haben sich teilweise richtig gute Leute von angesprochen gefühlt, die kamen so aus dem Strukturvertrieb und so. Aber auch ein paar Leute sind dann mitgeschwommen und ich erinnere mich noch an dieses Bild. Ich bin da in meinem Teams-Call und dann sind da so 5 Gesichter und dann habe ich denen wirklich Fragen gestellt. Ich meinte, wie ist das und das? Nachdem ich ein Lehrmaterial gegeben habe. Und hat die eine so, falsch, next. Und habe einen anderen gefragt.
Was hast du sie zum Beispiel gefragt?
Wie ist unsere Laufzeit unseres Produkts, also so okay. Produktfragen. Ah, ja, okay. So, weil die das vorher lernen mussten. Und die hat wirklich kurz so, falsch, next. Und diese Situation zeigt, wie ich da getickt habe.
Klar.
Gadget down, blabliblub. Und dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, wenn du größer werden willst, musst du das anders denken. Es müssen mehr Leute reinkommen. Nur A-Player geht ja nicht. Rein statistisch geht das nicht. Das waren dann meine Annahmen. So 2022, 2023 habe ich gesagt, ey, ich baue ein Team auf. Das wird richtig gut, weil wir so viel Momentum hatten. Ich stelle einen Head of Sales an und. Und ich habe gemerkt, in diesem Zuge habe ich versucht, meine Werte in ein Korsett zu pressen. Hm. Individuum im Fokus war plötzlich ein Wert. Wir sind alle gleich, war plötzlich ein Wert. Und ich weiß, wie sich das anhört, wenn Leute sich, heißt das nicht, dass Menschen gleich sind? Ich glaube, dass die Seele, dass wir sind von der Seele her, sind wir alle gleich viel wert. In Klar. einer Company ist meine Basisannahme über Menschen, dass nicht jeder gleich ist. Warum? Eine Company muss in einem kompetitiven Umfeld überleben. Es ist ökonomisch, es ist Competition. Und in einer Competition sind nicht alle gleich. Es gibt Contributor, die contributen mehr zum Erfolg des Unternehmens und andere, die weniger. Ist doch unfair, wenn ich sage, die sind gleich.
Klar, und das sagt doch nichts über den Wert des Menschen an sich aus. Ne, wir reden hier Voll. Nicht über irgendeine Apokalypse und das Voll. Geht darum, wer wenn wir von den Zombies vor.
Voll.
Sondern es geht einfach darum, wenn du ein Büro hast, wenn du eine Firma hast, wer trägt hier jetzt am meisten dazu bei, dass es nach vorne geht, wer hängt sich rein, wer gibt sich Mühe und wer halt nicht so sehr.
Voll. Wenn ich jetzt in eine Fußballmannschaft gehe, bin ich am wenigsten wert.
Ja,
weil die alle besser als ich spielen können.
Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass jemand einfach richtig, richtig geil arbeiten kann, das heißt nicht, dass auch die glücklichste Person ist. Von allen. Du hast halt Leute, nee, die hast du in einem Job nicht so, haben aber irgendwie Kinder, sind da am Start, trainieren eine Fußballmannschaft, die sind die glücklichsten Menschen, tragen viel zur Gesellschaft dabei. Ja gut, heiern würde ich sie nicht.
Ja.
Aber es sind total nette Leute.
Ja.
Ne, also das heißt ja überhaupt nicht, dass A-Player Leute, die gut arbeiten können,
ja.
insgesamt ein besseres Leben führen oder mehr wert sind als andere Leute.
Ja.
Sondern die können einfach besser arbeiten und sind daher für Unternehmer besser im Hiring.
Ja. Genau, also das sehe ich auch so. Ich, mit dem, für mich ist auch... Glück ist auch so ein bisschen pushen und schaffen und vorankommen. Ich glaube, der Mensch ist am glücklichsten, wenn er das Gefühl von Entwicklung hat, weil ich glaube, dass das Universum so funktioniert.
Das sagt auch Harvard. Harvard sagt, es gibt zwei Sachen, die am besten fürs Glücksempfinden sind. Das eine ist das, was du gesagt hast, und zwar, dass man auf wirklich wichtige Ziele Fortschritt macht.
Ja.
Weißt, was denkst du, was ist das Zweite?
Dass du im Vergleich mit anderen besser dastehst?
Nee, einfach tiefe Verbindungen mit anderen Leuten.
Hm.
Ne, du brauchst halt auch Beziehungen. Das eine ist, dass du in deinem Leben vorankommst, ne, ein paar Wölfe und Bären erlegst.
Ja.
Das andere ist aber dein Rudel zu Hause.
Tribe, ja. Und dann habe ich mir halt diese Werte, ich habe halt versucht, ein Rechteck in ein Dreieck zu pressen, also meine Basisannahmen in andere Werte zu pressen. Und dann habe ich gemerkt, da waren wir 17 Leute, 17 Festangestellte.
Krass, ja.
Und das ist mir dann irgendwann voll um die Ohren geflogen. Ich weiß, Anfang 2024 habe ich an einem Tag 3 Leute gekündigt, nacheinander, was führungstechnisch auch voll falsch war. Also da war ich auch führungsmäßig, ich lerne immer noch. Ich sage nicht, dass ich ausgelernt habe, aber da wusste ich viele Dinge über Führung nicht, die ich heute weiß. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, warum ist das alles passiert? Weil weil es ein Gap gab zwischen meinen Werten und den Werten meines Unternehmens.
Ja. Und bevor wir auf die Sachen eingehen, was würdest du sagen, was waren denn die wirklichen Vorzüge dieser Office-Kultur? Also bevor wir darauf eingehen, du hast was verändert. Was war denn das, was du sagst, ey, das war in Office-Kultur richtig, richtig gut. Deshalb habe ich es gemacht und das waren richtig gute Ergebnisse.
Es ist natürlich immer cooler, wenn du ein Meeting in Persona führst. Die Energie einer Person ist anders live als über einen Bildschirm. Das zeigt dir auch, wie die ganzen Events jetzt wieder aus dem Boden sprießen nach der Pandemie.
Voll.
Menschen sind soziale Wesen. Ich glaube, digitales Sozialsein ist substituiert. Es ist aber nicht the real thing. Das ist so, also das war richtig cool. Watercooler Talks in der Küche dann hier gebrainstormt und. Aber, was ich gemerkt habe, besonders wenn man neu in Führung ist, richtet man manchmal mehr Schaden an mit sowas.
Inwiefern?
Ich bin jemand, der enthusiastisch ist und das Herz auf der Zunge trägt. Und ich liebe es, über Ideen mich auszutauschen, wie wir uns austauschen.
Ja.
Es ist aber nicht der Platz, das in der Küche mit Mitarbeitenden zu machen.
Warum?
Du setzt falsche Erwartungshaltung. Ich bin mit einem Mitarbeiter im Sparring über mögliche Dinge, die wir machen können. Der Mitarbeiter geht jetzt an den Arbeitsplatz zurück und hat eine implizierte Erwartungshaltung, dass wir diese Dinge bald umsetzen.
Ja.
Wenn ich die jetzt nicht umsetze und zur Seite parke, I'll be in meinem Backlog. 8 Monate später habe ich einen anderen Impuls und setze was Ähnliches um. Habe ich doch vor 2 Monaten auch in der Küche gesagt. Und warum ist das? Das sind Dinge, die meine Werkzeugkiste war noch nicht ausgereift genug, um mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. So, und das sind halt die Gefahren von Vor-Ort-Culture. So, auf einmal gehst du, was mich halt total, wir waren bei Vorzügen, ich kann ja alles, die Nachzüger, das waren Vorzüge natürlich, dieses Miteinander, dieses Nachfeierabend mal irgendwie abhängen. Ja. Diese Dinge waren auf jeden Fall cool. Und natürlich, wenn es gut lief, alle gemeinsam gefeiert und, also Glocke läuten, all diese Dinge.
Ja.
Das waren Vorzüge, dass die Leute gerne zur Arbeit gekommen sind. Das war schon cool.
Ja, ich sehe es auch bei uns. Wir sind ja von Anfang an eine komplette Remote Company. Kam aber der, dass ich aufs Dorf gezogen bin. Ne? Also ich habe mir nie überlegt, was ist besser, sondern ich bin halt mitten in die Pampa gezogen und habe halt Remote eingestellt. Das heißt, es war nur meine persönliche Lebenssituation. Ich glaube auch ganz häufig bei dieser Frage, so was ist besser, Remote oder Office? Ja, das, was der Gründer cooler findet.
Ja,
ganz genau. Weil es funktioniert beides. Es geht darum, was für eine Firma willst du aufbauen? M ist genauso, was ist besser, so SaaS oder E-Commerce hochziehen? Ja, das, worauf du Bock hast.
Ja.
Ne? Genauso Standort, was ist besser, Hamburg oder Berlin? Ja, da, wo du wohnen willst. Und ich habe bei uns gemerkt, Remote klappt sehr gut. Du musst natürlich auf viele Sachen achten. Aber wenn wir eine Workation machen, wir sind einmal im Jahr auf Mallorca, jetzt dieses Jahr fahren wir nach Lissabon, wir machen regelmäßige Get-Togethers einmal im Quartal. Das ist richtig nice, weil ich glaube, du kannst im Office doch schneller Kultur etablieren. Und dir fallen auch schlechte Sachen schneller auf, wenn jemand komisch ist am Telefon. Wir hatten mal, ein paar Jahre her, wir hatten mal eine Person bei uns in der Company und irgendwas stimmte mit der Performance nicht. Und ich wusste einfach nicht, was es war. Ich kam nicht drauf. Und wir haben es auch evaluiert. Und als ich die Person einmal in Person gesehen habe, wusste ich es innerhalb von 10 Sekunden. Ich habe sofort erkannt, boah, das und das mit der Person stimmt nicht.
Aber warum hast du es live erkannt und nicht remote?
Wie die Person sich gegeben hat. Es war ganz viel über die Person, die vielleicht wie die gestanden ist, sich gegeben hat, gegangen ist. Also es war dieses ganz persönliche, wo du sofort merkst, boah, mit der, da ist irgendwas nicht gut.
Ja, ich finde es witzig, weil ich muss dann Vorstellungsgespräch denken. Wir haben dann, als wir noch vor Ort geheiratet haben, haben wir remote das Vorgespräch gemacht. Und dann kam er mit dabei, hey, ich habe einen richtig tollen Lead und die Person wird voll. Und dann sehe ich schon, wie die zur Tür reinkommt. Ich so, okay, it's a no. It's a no. Das ist, ich habe sie nicht, aber was du gesagt hast, wie sie sich gibt, die Energie, die Aura, die eine Person, das ist auch nicht besser oder schlechter, es geht eher um den Match, ob jemand zur Company passt, genau. Aber ich bin mittlerweile besser equipped, auch remote eine Culture zu fördern. Und das hat auch, das ist ganz viel Culturearbeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie eine 100-Mann-Bude und das ist eher so, ach so, langsameres Fahrwasser und alles entspannt, dann kann Office voll gut funktionieren. Remote ist da vielleicht absoluter Chaos, weil Marketing-Manfred um 15 Uhr am Freitag gar nichts mehr macht. Aber wenn du eine Performance-Culture hast und die Incentives so gestrickt sind und du Accountability-Mechanismen hast, bei uns ist zum Beispiel der Tagesabschluss eines Consultants, wie viele Calls hatte ich mit Kunden, was ist meine Average-Bewertung der Calls, welche Zeittags habe ich gemacht, all diese Dinge sehe ich auf einen Blick. Und wenn ich im Vorstellungsgespräch schon merke, dass jemand auf einmal sich aufrichtet, wenn ich sage, das sind unsere Dinge, und mir sagt, das ist Micromanagement, dann sage ich, okay, das, was jemand, auch wieder eine harte These, aber my values, das, was ein B-Player Micromanagement nennt, nennt ein A-Player Accountability.
Ja, und es geht ja darum, dass die Leute den Job einfach geil finden.
Ja.
Denn zum Beispiel bei uns im Headhunting, wir lassen Leute auch eine Case-Study machen. Das heißt, die müssen, wenn man bei uns Headhunter werden will, muss man eine Dreiviertelstunde auf LinkedIn gehen, sein Bildschirm mit uns teilen und Leute ansprechen. Das live machen. Das heißt, du musst live auf LinkedIn gehen, die richtigen Profile raussuchen auf bestimmte Stellen. Mhm. Wir sagen zum Beispiel, find den Freelancing, such diese Person, einen Finance Manager. Was denkst du, wer könnte dazu passen? Stell uns ein paar Fragen und dann gehst du auf LinkedIn, teilst dein Bildschirm mit uns, findest mal die beste Person, die du dafür findest für den Job innerhalb von 45 Minuten. Wir gucken dabei zu. Die das ganze ist, Zeit.
Remote-Vorstellungsgespräch?
Ja, bei uns, genau. Das ist die Case-Study, ja, Schritt 2. Das ist Schritt 2. Und die meisten Leute, die später, beziehungsweise die meisten Leute, die auch gut sind, die sagen vor, oh geil, habe ich schon richtig Bock drauf.
Ja.
Weil die es lieben, weil es geht darum, eine Firma zu verstehen, was macht Finally Freelancing, wie ist denn deren Finance organisiert, machen die LexOffice oder haben die einen externen CFO, diese Sachen zu verstehen, wenn du, das ist ja unser Job.
Ja.
Und wenn du das geil findest, dann findest du die Case Study geil, weil die Case Study ist einfach nur, wie der Job später ist.
Yes.
Wenn du die Case Study nicht gut findest, ja, was sollen wir machen, du findest den Job halt nicht gut, das ist halt der Job, du bist halt auf LinkedIn und du musst Firmen verstehen und gucken, wer da matcht.
Yes.
Und wir hatten auch Leute im Bewerbungsgespräch, die dann sagten, boah, weiß ich nicht, das ist ja schon zeitaufwendig und dann darfst du auch zeigen. Ich so, ja, danke, next.
Ja.
Aber, also ich sage das dir nicht, aber ich weiß, wenn die Person nicht Bock darauf hat, so, wie soll das später erst im Job werden? Das ist halt die ganz normale Arbeit.
Ja, ja, mache ich auch. Also ich habe auch bei Vorstellungsgesprächen, sage ich immer, ich zeichne das Office nur für mich. Wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, sage okay, cool, dann danke, tschüss.
Ja.
Punkt. Also das eine und auch, was ich mache, ist, wenn ich für Sales hire, frag dann immer, was gibst du dir von 0 bis 10 im Sales?
Ja.
Wenn jemand sich eine 10 gibt, ist immer Red Flag. Ja. Was ein volles Glas, da kann ich nichts mehr reinkippen.
Ich würde mir selbst eine 8 geben, glaube ich.
Im Sales?
7 oder 8. Es kommt auch an, welche, zum Beispiel Outbound, Cold Call, habe ich halt nie, ja, habe ich halt ein bisschen gemacht. Ja. Wobei, man muss sagen, in meinem ersten Job hatte ich eine 1/3 Call-to-Termin-Ratio.
Voll gut, warum machst du kein Outbound?
Das war, ich habe ja in meinem ersten Job so Bauhöfe und sowas angerufen. Ja, und ich habe immer die gleiche, ich habe immer gesagt, hallo, mein Name ist Toden von der Firma so und so. Wir arbeiten mit den besten Firmen daran, wir arbeiten mit Architekten und Bauhöfen daran, die besten Lösungen für die Wege und Plätze in ihrem Gebiet zu finden. Morgen ist gerade einer unserer Kollegen bei Ihnen in der Nähe. Passt das, wenn der mal einen Katalog reinbringt?
Geil.
Fertig. Natürlich ist es eine Stunde und die bekommen Zollstock. Danke. Wir haben einen Zollstock geschenkt, Kaffeetasse geschenkt und das hat super funktioniert. Aber ich habe halt immer gesagt, der ist eh schon in der Nähe. Passt es, wenn ihr mal einen Katalog reinreicht? Natürlich ist er da extra hingefahren. Natürlich nimmt er sich eine Stunde Zeit und recherchiert ihr vorher. Ey, aber es geht sehr gut. Aber ich glaube, im Gespräch bin ich dann auch sehr gut. 7 oder 8, aber ich bin auch nicht so der Typ, der dann richtig Hardcore-Einwandsbehandlung macht. Mhm. Weil ich finde, wenn du es Hardcore machen musst, hast du vorher Sachen verpasst.
Ja, ja.
Im
ja,
Gespräch. Aber ansonsten glaube ich.
Ja, also die Sales-Leute, das Gefährliche ist immer, die können immer sehr gut reden. Und dann sage ich dann immer, ja, ich bin eine 9, ich bin eine 10. Und dann, während die das mal sagen, öffne ich dann immer meine Landingpage, wo die Leute nach unseren Werbeanzeigen landen. Ich meinte, jemand hat sich die Werbeanzeigen angeschaut und sich was runtergeladen. Mhm. Dein Job ist es, mich jetzt als Termin zu setten.
Ja.
Und da merke ich schon, einige reiben sich die Hände und sagen, okay, let's go. Und witzigerweise sind das nie die Leute, die sich eine 10 geben.
Ah, spannend, ja.
Richtig spannend.
Ja.
Und andere sagen so, ja, aber ich kenne das ja, die sagen, ich welcome to the job.
Ja.
Deswegen gebe ich jetzt kein Skript und erzähle nicht viel mehr.
Ja.
Sammle nicht 1-2 Minuten und wenn du Daumen hoch hast, gehe ich ran.
Ja.
Und da habe ich dann, und ich bin mittlerweile auch so, dass ich dann, also ich mache dann das Roleplay und ich merke, wenn die durchfallen, sage ich einfach, vielen Dank, it's not a match.
Ja.
Und wenn die wünschen, kann ich den Feedback geben, aber ich bin da so straight, weil ich nicht der Fan bin und sage, nächste Woche sage ich dir dann Bescheid, ob es das geworden ist oder nicht. Aber ich hole dir auch dazu noch mal ein Framing ab, so.
Und im Sales Hiring geht es ja auch ganz viel darum, hat die Person einfach Bock und Energie, der jetzt anzurufen. Ist ja egal, wenn er das Skript nicht kann. Also wenn es ein Junior ist, kann man ja beibringen, das Skript. Aber wenn er Angst hat, eine Nummer zu wählen, mit der Person zu sprechen, das kriegst du nicht raus.
Ja, ja.
Beziehungsweise es wäre viel zu aufwendig, das rauszukriegen.
Yes.
Es gibt ja Leute, die sind bekloppt genug, einfach jeden anrufen zu wollen.
Ja.
Ne? Und die Jungs musst du halt dir schnappen. Cool. Das heißt, das waren die Vorzüge von Office-Kultur. Und dann meintest du ja, dann kam der Moment, wo du das Ganze hinterfragt hast.
Ja. Der Moment kam, als wir regelmäßig so Kohorten-Hiring gemacht haben. Also ich habe 20 Leute eingeladen im Office. Dann hatten wir eine Showrate von 50%. Dann sind 10 aufgetaucht.
Aha.
Und dann habe ich die alle in einen Raum gesetzt und meinte, stellt euch mal bitte reihum vor. Ich habe es bewusst so gemacht, weil es Sales war.
Ja.
Ich hätte es für andere Stellen nicht so gemacht, weil ich wollte, wie sind sie in Interaktion mit anderen Bewerbern?
Ja.
Und dann hat sich jede Reihe um vorgestellt. Das war so witzig. Und dann haben sie sich so vorgestellt. Da hat einer so erzählt, der war so Vorletzter oder so. Und meinte, ja, ich habe das und das gemacht. Und ich habe auch Erfahrung da und da drin. Und ich kann auch SEO und so. Und dann meinte eine, die sich voll vorgestellt hat, Entschuldigung, darf ich auch noch mal? Ich habe auch Erfahrung in SEO. Und ich musste so lachen.
Ja, ja.
Und das war halt ganz cool zu gucken, wie sie im Team fungieren.
Ja.
Wer Leadership-Qualitäten hat, wer nicht. Und als ich gemerkt habe, dass wo ich dann irgendwann, ich hab so die reingeschaut und meinte so, ey, no offense, das waren alles tolle Menschen, aber ich brauche jemanden, der ready to go ist. Mhm. Been there, done that. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass da 3 und 4 waren, aus denen ich dann eine 7 oder eine 8 machen muss, was extrem viel Energie kostet. Ich will lieber eine 7 haben, aus denen ich eine 9 mache.
Klar.
So. Und da habe ich gemerkt, ey Leute, lasst uns das mal remote machen. Und dieses Gespräch, was ich hier führe mit 20 Leuten, wo wir uns abstimmen müssen, können die, finden die unser Büro, ist alles da, Nilo, hast du alles vorbereitet, das Wasser für alle, Kaffee für alle, einfach remote. Da habe ich 50 Leute eingeladen im Call, da hatte ich eine Showrate von 70% und dann habe ich das gleiche gemacht.
Hast du ein Zoom-Meeting oder was auch immer?
Ein Google Meet. 50 Leute eingeladen, Showrate von 60% und dann alle im Raum, alle Kamera an. Wie sind die drauf?
Ja.
Stellt euch bitte vor, ihr habt 60 bis 90 Sekunden. Wer hält sich überhaupt eine Sekunde?
Jeder?
Ja, Reihe um.
Krass.
Stellt
also,
euch vor.
Also erstmal eine Stunde, eineinhalb Vorstellungen von allen.
Und habe ich auch beobachtet, geguckt, wie sind die drauf, wie ist das alles.
Ja.
Und dann gingen Roleplays los.
Das ist ja geil.
Und das hat mir so geholfen, wo ich gedacht habe, krass.
Ja.
Und da habe ich in einem Schlag ein komplett neues Sales-Team aufgebaut.
Heftig.
Das war vor genau einem Jahr. Komplett neues Sales-Team aufgebaut.
Heftig.
In einem Schlag.
Und das ist aber auch bei dir einfach deutschsprachig.
Yes.
Ne? Das heißt, die Leute kamen hier auch aus der Gegend. Du hast nicht gesagt, was macht mir mal im Development? Ich baue mir ein günstiges Team in Bulgarien oder Philippinen auf, sondern bei dir.
Deutschsprachig, aber die müssen nicht aus Deutschland sein. Es gibt einige meiner Mitarbeiter sind gerade in Kapstadt, andere sind
aus Kasachstan. Aber ich meine, das sind immer noch deutschsprachige, wahrscheinlich Deutsch als
Native Deutschsprache.
Genau, Native Deutschsprache.
Ja.
Okay, top. Und die sind halt im Ausland oder?
Yes, im Ausland oder in Deutschland irgendwo.
Genau. Ja. Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 15.04.26 einen Consulting Call mit mir persönlich, neue AirPod Pros oder ein iPhone 17 mit 512 GB. Alles, was du dafür tun musst. Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot in der Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram an @janlütjeton. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deine Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Was ich auch mal spannend finde, ist, wie ist deren Homeoffice-Setup? Weil wenn du siehst, der hat sich jetzt gerade so irgendwo in der Küche aufgebaut, der hat keinen richtigen Arbeitsplatz, das ist nicht gut.
Schwierig, ja.
Wenn du merkst, zum Beispiel nochmal, die mussten immer zu ihrem Hund. Irgendwie 2-3 Mal einen Call mit dem Hund was machen. Ich so, wie soll das denn jetzt? Wie soll denn die Arbeit später werden?
Ja.
Einfach so laute Geräusche, wo Sachen nicht funktionieren. Allein das kann jemand sich so vorbereiten, dass er 60 Minuten in einem Call sitzt und es funktioniert und sieht halbwegs gut aus.
Yes.
Und der kann die Person das halt nicht.
Ja, und das ist halt, viele Leute sagen dann immer, ja, sorry, heute, und ich bin so, Vorstellungsgespräch ist wie daten. Beim ersten Date gibst du dir Mühe. Da brauchst du statt 10 Minuten für deine Frisur 20 Minuten.
Ja.
Das heißt, das, was du bei einem Vorstellungsgespräch siehst, ist das Beste, was du von der Person bekommen wirst.
Ja.
Alles danach, it goes downhill. Nicht, dass es in Beziehungen so ist, weil dann hat man andere, aber das ist wie Dating. Und wenn dann Leute mir erzählen, in den ersten beiden Wochen, weil ich ein Assessment habe, war gerade eine anstrengende Woche und ich muss mit meinen Kiddos und so, bin ich so, welcome to the job. Wenn du hier nicht unseren Standard triffst, dann will ich dir nicht die Benefit of the Doubt geben, weil du musst mir gerade was beweisen und nicht umgekehrt.
Und wir reden ja auch nicht davon, dass die Person 5 Tage hintereinander 3 Stunden abends im Meeting abhängt. Hier geht es darum, das einmal 1 bis 2 Stunden zu organisieren. Yes. Und es geht ja auch darum, so, ey, wenn dir es wirklich wichtig ist, dann kommst du. Und das ist ja genauso mit der Terminplanung. Ne, wenn Leute sagen, boah, ich kann ja erst in 3 Wochen.
Ja,
geht nicht.
Ja, ich
geht nicht. Also,
ich so grinsig, ich so viele witzige Storys.
Einer meiner ersten Chefs meinte mal, wenn er sich ein Bein brechen würde, hätte er auch Zeit für zum Röntgen, oder?
Ja.
Ja, weil es halt wichtig ist.
Ja.
Ja, also natürlich hätte er eine Stunde Zeit zum Röntgen. Ja. Wenn er nicht Zeit hat für ein Vorstellungsgespräch, dann ist es ihm halt nicht wichtig.
Ein Freund von mir sagt dazu, ich bin da, wo ich sein will. Mhm. Ich bin da, wo ich sein will. Mhm. Punkt. So. Das ist dann halt immer so, Also wir haben da die wildesten Stories. Die Nilo bei uns im Backoffice, die kümmert sich um so viel. Ich bin echt dankbar, dass ich sie habe. Hat diese ganzen Leute dann auch kastriert und dann ging das Meeting schon los und eine kam zu spät. Und ich habe gemerkt, dass es klingelt und dann ist keine Person reingekommen. Und nachdem alle weg waren, meinte ich, Nilo, was war los? Dann meinte sie, ich habe mich nicht getraut, die zu dir reinzulassen. Ich meinte, warum? Dann meinte sie, da kam jemand an mit weißen Socken, Adiletten, einer Strumpfhose, einer schwarzen und so ein weißes T-Shirt mit so Schminke drüber und war komplett verwirrt. Und meinte so, ja, ich bin hier, ich will hier zu den Vorstellungen sehen. Und dann meinte ich so, sorry, du bist zu spät, die haben schon angefangen, ich muss dich wieder rausschicken. Und meinte, weil ich weiß, dass du richtig sauer gewesen wärst, wenn ich so eine durchgelassen hätte zu dir. Und ich musste so lachen, weil ich so dachte, oh Gott.
Das ist wie bei Harvey Specter, kennst du das?
Ja, genau das. Oder ich habe einmal, dann habe ich eine eingestellt, aber auch da, learning. Also jeder, der jetzt zuhört und wilde Sachen erlebt, wie gesagt, ich habe nicht ausgelernt, I'm a work in progress, aber ich habe so viele Fehler damals gemacht, auch im Hiring. Ich habe Leute dann geheiert, wo ich ganz viele Cues nicht gesehen habe. Und dann weiß ich, am ersten Tag habe ich gesagt, hey, du musst um 9 Uhr geht's los morgen. Ja, okay, cool. Bin ich da. Und dann ist sie 8:45 oder so gekommen. Dann habe ich gesagt, okay, Ben, hätte ich heute auch nicht. Da hätte ich schon gesagt, ey, ciao. Habe ich gesagt, ey, morgen bitte um 9 Uhr. Okay. Sales Meeting startet. Das war auch vor Ort noch, ne? Sales Meeting startet und ich dachte so, ach, wo ist die denn jetzt? Kurz nach 9 höre ich, dass jemand kommt rein. Und ich dachte so, jetzt rennt sie wahrscheinlich gleich rein. Keiner kommt rein zum Sales Meeting. 5 Minuten später, guten Morgen, tut mir leid. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht und mir eine Banane geholt. Wir können jetzt starten. Und dann meinte ich,
danke, wir haben auf dich gewartet.
Ja.
Jetzt, wenn du da bist, starten wir natürlich.
Dann habe ich auch gesagt, hast du kurz für mich 2 Minuten? Und dann bin ich halt mit dir rausgegangen. Und sie hatte schon richtig feuchte Augen. Habe ich mich hingesetzt. Ich sage so, es ist not a match.
Ja.
Bitte, ich achte drauf beim nächsten Mal. Und ich bin so, sorry, aber ich bin dann immer wieder überrascht, was für einen Anspruch die Leute dann da. Und das waren halt, diese Stories haben mich dazu gesagt, ey, ich heire nur noch, also ich glaube, vor Ort kann man auch gute Leute heiren, aber ich heire nur noch remote.
Ich rede mittlerweile auch viel darüber, wie du Eigeninitiative in Leuten testen kannst. Weil das eine ist das, was du sagst, es gibt eine Aufgabe, sowas wie komm um 9, kann die Person eine simple Aufgabe befolgen oder nicht? Das andere ist aber, kann die Person eine Aufgabe befolgen, die du nicht gestellt hast? Ne, sieht die Person das Problem?
Ja.
Sieht sie einen Lösungsweg?
Ja.
Und ist sie mutig genug, es ohne dich zu fragen, einfach zu machen?
Ja.
Ich gebe als gutes Beispiel, Madita ist ja auch heute hier mit, die bei uns seit einem halben Jahr im Content-Marketing ist.
Mhm.
Und ich dachte, es wäre ganz cool, sie an einem Probetag mal einzuladen ins Büro. Und da habe ich gerade ein Interview mit Romy Riffel gemacht. Und dachte, komm, lädt sie einfach mal mit ein. Ich meinte jetzt ihr morgens um 8 das Treffen. Madita war 20 vor da. Ne? Und hat dann komplett mitgeholfen, kam in den Raum rein und ich meinte, oh Madita, wie findest du es? Nee, also das geht nicht. Und ich sofort losgegangen, hat das umgestellt. Ne? Und so jemanden wollte ich ja haben, weil ich habe keinen Bock da drauf.
Ja.
Und ich habe auch nicht so das ästhetische
Empfinden.
Ja. Aber Frauen sind häufig sehr gut drin, sehen, was gut passt, was nicht. Und dann die Atmosphäre. Hat alles super gemacht. Meinte, hier, ich mache ein Foto. Ich habe gesehen, Instagram ist nicht gut. Ich mache jetzt Fotos von dir für dein Insta. Hatte sie ja vorher gesehen. Meinte, das ist Gurke bei mir auf meinem Insta, weil ich das nicht mache.
Ja.
Und hat das mit sofort angefangen, meinst du, das geht nicht. Und das war ein Probetag.
Ja.
Ne? Und das heißt, wenn Leute in dem Probetag schon einfach alle Probleme sehen, das ist hilfreich. Und ich sage auch mal Leuten, du musst, wenn du Eigeninitiative überprüfen willst, gib den Leuten eine Situation und keine Aufgabe.
Mm.
Und dann guck einfach, ob die was machen. Mm. Sehen die, was da los ist oder nicht. Das ist auch bei Case Studies für Performance Marketer. Wenn du Performance Marketer online testest, gib ihm zum Beispiel deinen Meta-Business Manager frei, gib ihm bestimmte Aufgaben.
Ja.
Und baue andere Sachen ein, die schlecht sind, aber erwähne es nicht.
Mhm.
Und guck einfach, sieht die Person das oder nicht. Zum Beispiel, wenn eine Kampagne komplett abschmiert. Sag, es geht um was ganz anderes.
Mhm.
Das hat mein Fahrschullehrer früher auch mit mir gemacht. Er meinte, fahr mal weiter, ganz hinten. Da, wo wir biegen ab, rechts vor links verpasst.
Mhm.
Ne? Weil er hat gesagt, guck mal da hinten. Und ich habe halt fast jemanden angefahren.
Mhm.
Hat er mich abgelenkt. Und genauso musst du es im Bewerbungsprozess machen. Weil du willst ja später Leute, wenn die sich einloggen, sei es im Sales.
Proaktivität,
Die es einfach selber sehen.
Ja.
Und dann mutig genug sind. Genauso Madita hat, als ich im Urlaub war, für 20 Euro eine Software gebucht, ohne mich zu fragen.
Mhm.
Geil.
Ja.
Ne? Also ansonsten wäre es halt, will ich angerufen werden wegen der 20 Euro Software? Nee, mach einfach. Wenn wir die brauchen, dann buch die halt.
Und das, ich weiß nicht, von wem das ist, ich habe es irgendwo aufgepasst, ist auf jeden Fall nicht von mir, aber everything that's not a hell yeah is a no.
Ja.
Wenn du im Vorstellungsgespräch nicht denkst, Alter, ich will, dass die Person am liebsten jetzt anfängt, dann lass es sein. Wenn du anfängst, danach zu gucken, eigentlich könnte ich, und das ist, wenn Leute zuhören, wenn ihr unter euren ersten 20 Hires seid, das heißt nicht, dass euer Team jetzt 19 Leute sein muss, aber ich meine unter den... Ihr müsst den Muskel trainieren. Das ist nichts anderes als Pattern Recognition. Aber das ist wie ein Muskel. Wenn du das nicht drauf hast am Anfang, also embrace failing, aber wenn ich eine Sache rückwirkend anders hätte machen können, mir am Anfang eine Pflichtzahl setzen sollen, dass ich mindestens 10 Leute mal sprechen, bevor ich irgendwas mache. Minimum. Aber damals war es so, oh, die Person hat einen Puls, die will bei mir arbeiten. Das kriegen wir doch alles raus. Hier ist ein Arbeitsvertrag. Ja. Und das hat mich so viel Geld gekostet.
Ja. Du hast jetzt schon erklärt, wie du im Hiring vorgehst bei den Sales-Leuten.
Mhm.
Was kommt nach diesem Gruppencall?
Also das ist nicht mehr, das war, weil ich initially ein Sales-komplettes Team neu aufgebaut habe.
Ah,
wenn ich jetzt Hiring mache, schalten wir einen Funnel, darüber kommen Bewerber.
Mhm.
Und
mit einem Funnel meinst du, ihr schaltet einen Paid-Marketing-Funnel?
Also genau, wir schalten eine Landingpage, schalten Werbeanzeigen drauf und dann errechnen die halt Leadpreise, wie teuer ist ein Bewerber, Qualität der Bewerber. Und wenn die Bewerber passen und die Bewerber werden paar Hard Facts werden abgefragt, und anhand der Hard Facts lassen wir die durch oder nicht durch.
Mhm.
Das heißt, wenn ich könnte mich nicht Vollzeit committen oder das und das, dann hey, vielen Dank, aber das passt gerade nicht. Automatisiert kriegen schon eine Absage. Wenn sie durch das erste Gate sind, ist das zweite Gate, dass ein Mitarbeiter bei uns sagt, hey, cool, danke für deine Bewerbung, gib mir bitte eine 60 bis 90 Sekunden Sprachnachricht über deine letzten Sales-Station und was du gemacht hast. Und das sieht schon so viel aus. Mhm. Wenn jemand, und dann so eine 5-Minuten-Sprachnachricht, bin ich so, dein Werkzeug, mit dem du jeden Tag arbeitest, ist dein Kommunikationsskill. Und wenn du Probleme hast, in 60 bis 90 Sekunden was zu kommunizieren, not a fit.
Voll.
Und wenn sie durch das Gate ist, ist ein Vorgespräch. Und wenn durch das Vorgespräch gekommen ist, dann spreche ich mit der Person, mache den Culture-Check. Und das ist so unser Prozess für Vertriebler.
Ich mache auch mal was ganz Fieses. Ich schicke den immer so Freitagabends um 19 Uhr WhatsApp-Nachrichten. Aber so mega carry. Ich sag nicht, ich sehe zum Beispiel ein YouTube-Video, das zu der Arbeit passt. Oder ein Blogartikel, irgendwas. Und ich schicke das einfach mal durch und sage, ey, guck mal hier. That's it. Und ich will auch mal sehen, was machen die jetzt damit? Haben die Bock? Finden die es cool? Sind die responsive? Mhm. Aber die guten Leute sagen halt, oh cool, habe ich gesehen. Ja, können wir da und da bei uns implementieren. Cool.
Cool.
Ich hatte aber auch schon eine, die habe ich das geschickt. Also im Sales und ein richtig geiles Alex-Homose-Video. Komplett frisch, richtig geil. Ich habe es mal reingezogen, absolut krank. Schicke ihr es rüber, also auf dem Freitagabend. Nichts. Und Montag im Gespräch sagt sie, ja, habe ich auch gesehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber habe ich gesehen. Ja, geht nicht. Ne, geht nicht. Ja. Also, dass du dir zumindest mal anguckst, weil du willst ja, dass ja. meistens häufig die Leute gerade keinen Job haben, muss man auch dazu sagen.
Ja. Das ist, also, und ich weiß, wenn die Leute jetzt zuhören, ne, weil das sind schon krasse Sachen, die wir so erzählen, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, klingt halt so doof, wenn ich das sage, aber ich sag's einfach, so verdienen Companies heutzutage Geld. Weil wir sind keine Bosch, wir sind keine Unilevers, wo so ein riesiger Wasser aber auch einfach mitgezogen werden kann. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es langfristig wird, aber kleine Companies, alle kleinen Companies, die ich kenne, und mit klein meine ich alles weniger als 30 Mitarbeitende so, die Geld machen, du, wir müssen halt gucken, wo wir bleiben. Und wenn wir uns da so ein faules Ei ins Nest legen, besonders wenn du über 10 Mitarbeitende bist, du bist immer der Gearsch als Arbeitgeber.
Klar. Und ich finde das auch aus der Arbeitnehmersicht, wenn man sich sein Leben anschaut, guck mal, ich mag zum Beispiel auch so Actionfilme, so Gladiator, Spider-Man. Und wir denken hier immer so, boah, ich wäre auch Spider-Man oder Gladiator, ich würde es genauso machen wie der. Ne? Ich wäre nicht im Fußvolk, ich wäre Spider-Man. Wenn ich den Anzug hätte, ich würde das schaffen. Gleichzeitig die meisten Leute im Leben halt eher wie so ein NPC.
Ja.
Weil letztendlich diese große Aufgabe, die Maximus hat oder Spider-Man oder Batman oder sonst wer, das ist ja das, was für uns die meisten die Arbeit ist. Das ist da, wo wir uns entwickeln, das ist da, wo wir wachsen, das ist da, wo wir Verbindung knüpfen können, das ist da, wo wir was erschaffen können, was bleibt. Das ist ja da, wo wir so im Heldenmodus unterwegs sein können. Und ich finde das immer traurig, wenn Leute gar keinen Bock drauf haben. Also ich will mit Leuten arbeiten, die müssen ja nicht alle so bekloppt sein wie ich, aber dass sie Spaß daran haben, sagen, hey, ich habe mir das angeschaut, ich habe da Lust drauf, ist doch cool. Ne? Ja. Und dann, natürlich hängen sich die Leute rein, sind da auch responsive. Nach und nach werden die halt auch dann sehr viel verdienen.
Ja.
Ne? Mehr als andere.
Ja.
Von daher, ich bin da mal ein großer Fan von Leuten, die sich reinhängen in dem Leben.
Ich finde die Analogie stark. Dieses, jeder sagt, ja, wann kommt meine Zeit, wann will ich mal? Und das ist so, ich glaube, man muss die Opportunity sehen, wenn der Alltag anklopft. Und ich bin auch, ich habe lieber 5 Leute, die absolute High-Performer sind und überdurchschnittlich gut verdienen.
Ja.
Als ich merke auch, ich bin viel zu ungeduldig für B- und C-Player.
Ja.
Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, mit A-Playern ist ja super einfach, aber ich habe mir dann wirklich gesagt, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe einfach, wo fängst du an mit, weil ich habe jetzt so einen Clip von Homose gepostet, der meinte, C-Player, den musst du irgendwie dumme Regeln, kein Trinken bei der Arbeit. Du darfst nicht auf der Arbeit kiffen. Ist verboten. So, ich will kein Gras an deinem Arbeitsplatz sehen. Muss ich das wirklich jemandem erzählen?
Ja.
So, und das waren so Dinge, die mich so frustriert haben damals, weil ich so dachte, Alter, vielleicht ist das Ganze nichts für mich. So, vielleicht bist du wieder solo irgendwann. Und bis ich gemerkt habe, ey, du kriegst die ganze Zeit aufs Maul und du musst, also das Leben klopft die ganze Zeit an bei dir, bis du das in Learnings umsetzt und bis du wirklich konsequent bist mit deinen Entscheidungen und sagst, okay, ich will jetzt, ich kreiere meine Culture und jetzt habe ich Leute, die bewundere ich sogar.
Ja,
die bringen mir was bei und sagen, ey, ich mach das so und da, das ist so. Wo ich sage, ey, was für geile Leute, geil.
Und du musst halt Menschen. Und du musst halt viele Frösche küssen, damit ein Prinz rauskommt.
Ja.
Ne? Du kannst nicht jeden zweiten heiern.
Ja, ja.
Also sondern eher so 1 von 5, 1 von 10.
Ja, und auch dann ist es ein Guess. Dann ist es ein Guess.
Genau, aber das habe ich mal auch von Leila Homose gelernt. Sie meinte halt, bei Leuten, die in Hell Yes sind am Anfang, manchmal ist es das doch nicht.
Ja.
Bei Leuten, bei denen du zweifelst, das wird nie ein Hell Yes.
Manchmal wird auch sehen, was dann dachte ich, okay, was soll ich jetzt damit? Aber okay, ja.
Manchmal ist es doch schlechter, als du gedacht hast, aber es ist nie besser.
Krass, ja, spannend. Ich weiß nicht, ob es von ihr ist oder ob ich es woanders aufgefasst habe, aber Recruiting ist Guessing, Promoting ist Knowing. So, das heißt, Recruiting, egal wie die Vita, egal was sie ist, ist immer guessing. Ich habe letztens eine, ja, der war so eloquent, ja, ich kann das Sales und so. Und dann meinte ich, cool, wenn du das alles so gut kannst, let's go, 2 Wochen bist du mit im Setting.
Ja.
Dann sollte es dir gar kein Problem sein, die Setter in deinen Schatten zu stellen.
Ja.
Ja, let's go. Und dann merke ich auf einmal immer Metaebene, das, ist auch, ne, alles cool, netter Typ, aber ich sage, ey, it's not a match. Oder so, okay, ich weiß.
Wie managst du jetzt dein Remote-Team? Hol uns mal ab, das heißt vom Daily Management, Daily Sales Meetings, Reportings, wie machst du das? Weil ich glaube, da liegt natürlich, müssen wir zuerst die ganzen Leute heiern.
Ja.
Aber dann geht es nochmal drum.
Meinst du Tagesgeschäft oder meinst du Ramping-Phase?
Nee, ich meine Tagesgeschäft.
Tagesgeschäft. Jeder hat feste Ziel-KPIs, in denen er funktionieren muss. Was ist Ziel-KPIs, sondern Mindest-KPIs, damit er wirklich eine Daseinsberechtigung hat. Mindest-KPIs heißt nicht, dass jemand sich ausruhen kann, sondern ich pushe den immer mehr. Meine Geduld, meine Toleranzgrenze zur Nichterreichung der Mindest-KPIs steht in direkter Relation zu, wie lange jemand schon bei mir geliefert hat. Wenn jemand ein Jahr lang geliefert hat und zwei Monate oder einen Monat seine Mindest-KPIs nicht erreicht, bin ich nicht, gehst. Klar. So, dann bin ich, hey, was ist los bei dir?
Genau. Wenn jemand, und häufig ist es ja sehr schnell erklärt. Es ist meiner Erfahrung nach häufig irgendwas im Privatleben.
Da ist jemand krank, irgendwas wurmt ein, genau. Aber, also, ich fange mal mit der Meeting-Culture an. Wir haben Daily Meetings. Wir haben Daily Meetings. Wir haben dreimal die Woche Trainings. Dann haben wir Anfang jeder Woche macht jeder seine Projections. Wie viele Termine lege ich? Wie viele davon werden abgeschlossen? Wie sieht das alles aus? Jeden Tag gehe ich auf die Projections ein. Hey, wie bist du? Wie ist deine Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung? Und wenn weniger als 80% Wahrscheinlichkeit von Zielerreichung, was machst du, um auf Zielerreichung zu kommen? Und am Ende eines jeden Tages habe ich rollenspezifische KPIs, die sie in den Sales-Kanal posten, die sie aber auch in Listen tracken. Das heißt, bei einem Setter sind das Anwahlen, telefonierte Minuten, Erreichbarkeit, Erstgespräche gelegt, Sales Calls gesettet, abgeschlossene Sales Calls, Umsatz, also all diese Dinge, die ganze Palette. Und wenn ich sie in externe Training schicke, was ist dein Key Takeaway von einem externen Training? Wenn ich dir was schicke, was ist dein Key Takeaway? Teil das mal bitte hier. Das ist so Setting, Closing, dann Closing-spezifische KPIs. Aber jetzt wirklich at a High Level.
Ja. Managst du das Team jetzt selber?
Ja.
Okay. Yes, mach ich. Und wie viele Leute sind gerade in deinem Team?
Im Sales-Team habe ich jetzt gerade 2 Setter und einen Closer, aber es startet Montag wieder ein weiterer Setter und genau.
Cool, also ein Fünfer-Team, Navy Seals,
ja, Speedboat. Genau.
Cool. Und eure Daily Meetings, sind die denn direkt morgens?
Ja, 9 Uhr.
Okay, wie lange geht das?
Stand jetzt montags, mittwochs, freitags 1 Stunde, dienstags, donnerstags 15 Minuten, das nur ein kurzer Check-in und dann gehen wir spezifisch nochmal auf 1-2 Dinge ein.
Wie hilfreich ist das für deine Vertriebler auch untereinander, also zum Beispiel voneinander zu lernen und auch gemeinsam im Gruppencall zu sein? Oder kommt das größte Wachstum ihrer Performance durch One-on-One-Feedback von dir?
Mischung. Gruppencalls immer cool, weil da hast du großen Leverage. One-on-One wirklich spezialisiert, das ist natürlich deine Zeit, musst du aufpassen. Das heißt, idealerweise, mein Plan looking into the future ist, dass ich den besten Setter zum Coach heranziehe, der die anderen Setter trainiert und ich trainiere nur ihn. Das heißt, ich gebe mein Wissen, kippe ich in ihn ein, dass er dann andere kippen kann. So habe ich es, ein skalierbareres System und ich bin auch vorsichtiger geworden mit Setting Lead, Head of Setting. Ja. Ich habe gemerkt, mit Titeln kommt immer eine gewisse Arroganz und eine gewisse Vormachtstellung und eine gewisse steht mir Zustellung. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Und das Gleiche plane ich dann auch mit den Closern. Und dann ich schaue so ein bisschen auf die KPIs, aber auch die KPI-Pflege und kann ich auch immer ganz gut delegieren. Aber ich habe damals dazu geneigt, das zu schnell wegzugeben. Und ich weiß noch, erinnere ich mich immer an einen Satz und den zitiere ich viel bei anderen tatsächlich, unser Gespräch. Da hatten wir mal gesprochen damals, wo ich dich angerufen habe. Ich meinte, ey Jan, ich will ein Head of Sales. Und dann meinst du, was soll er können, Marwan? Ich meinte, er soll closen können, er soll das können, er soll das können. Also die Dinge, die ich halt mache. Dann meinst du, ja Marwan, den gibt es 5 Mal in Hamburg und der kostet 500.000 im Jahr. Da war ich so, hä? Ja. Da meinst du, Marwan, du willst von einem, dass er das Ganze aufbaut, wie du es gerade aufbaust. So jemand, für den muss was drin sein, damit er bei dir antanzt. Und das ist dann 300, 400, 500k, weil der hat gerade andere Opportunities oder der macht sein eigenes Ding. Und dann habe ich so gedacht, okay, krass, stimmt. Dann dachte ich so, limiting belief, guck mal, ob du es heierst. Und es ist wirklich so eingetroffen. Ich habe dann jemanden geheiert, 6-stelliges Gehalt. Ich so, yeah, let's go, cool. Und dann habe ich so eine Reality-Klatsche bekommen, wo ich gemerkt habe, Alter, der ist ja, wenn ich hier bin, der ist ja hier. Das ist so ein Gap. Und ohne mir selbst den Bauch pinseln zu wollen, vielleicht liegt es einfach daran, dass es meine Company ist, dass ich das Produkt kenne und. Aber wo ich gedacht habe, Marwan, stell dir mal vor, du bekommst einen Job und der Job ist eine 10-Stunden-die-Woche-Task. Und dafür würdest du 500.000 im Jahr bekommen. Würdest du den Job annehmen? Ja, würde ich. Warum machst du selbst nicht Sales Management mit 10 Stunden die Woche? Das heißt, du musst das nicht komplett abgeben. Und auch dieser Glaubenssatz, kein Extrem mehr mit, du musst alles abgeben oder du musst alles selber machen, nuanciert. Head of Sales, eine extrem high-complexity, wichtige, einkommenstreibende Rolle, die bleibt bei mir. Ja. Andere Rollen kann ich dann abgeben. Und das war sehr spannend aus unserem Gespräch damals, weil das revisite ich immer wieder, wenn Leute dann sagen, ja Marwan, dann stelle ich meinen Head of Sales an. Ich so, ey, ruhig Cowboy, ruhig.
Ich kenne halt kaum jemanden, der sagt, ich habe einen Head of Sales eingestellt, jetzt alles aufgebaut, seitdem läuft der Laden. Kenne ich fast keinen. Und die Gründer, bei denen es abgeht, die sind entweder im Marketing oder im Sales.
Yes.
Manchmal auch in beiden, ist aber sehr selten. Absolut geisteskrank gut.
Ja, oder die haben einen Co-Founder, der Sales-Driven ist.
Genau. Genau, weil das mache ich auch bei uns. Ich meine, ist ja so ähnlich wie bei uns. Ich habe ja auch eine CEO, Mina, die halt das ganze Team managt. Ich mache nur Marketing und Sales.
Ja.
Ne, ich mache nur BizDev.
Ja.
Bei uns. Und dann klappt das auch sehr gut.
Ja. Und das ist halt, und auch ein weiteres Learning für die Leute, die zuhören, das heißt nicht, dass ihr jeden Sales Call selbst machen musst.
Nee.
So, gestern, keine Ahnung, wo ich war, bim, neuer Kunde. Und meine Erwartungshaltung war immer, dass die Closer mich outperformen. Mhm. Bis ich gemerkt habe, das hat ein ehemaliger Vertriebler mal gesagt, er meinte, Marwan, wenn du closed, ist das so wie Nick Jagger, der Tickets für ein Nick Jagger-Konzert verkauft.
Ja.
Ich so, ach stimmt, ja, verdammt, weil du kannst, die können nicht an dich rankommen, nicht weil du so toll im Closing bist. Du bist das Produkt, das du ein bisschen verkaufst, wenn du einigermaßen eine Personal Brand hast.
Klar.
Das heißt, wenn ich 70% der Leute, mit denen ich einen Call gehe, abschieße, darf das nicht meine Erwartungshaltung ein Closer sein. Der ist gut, wenn er 50% macht oder 40% so. Good enough, aber it's scalable.
Klar, und was ich halt gemerkt habe bei Vertrieblern, die haben noch zwei Vorteile. Zum einen, die sind häufig besser im Handwerk, weil wir haben den Street Credit, uns gehört die Firma, die kennen uns schon ewig.
Ja.
Wir müssen das gar nicht so sauber machen,
ja.
Das klappt trotzdem.
Ja, ja.
Und dann wird man irgendwann faul.
Ja.
Beziehungsweise du merkst halt, ja, es geht doch ohne. Du musst es aber nicht mehr super cocky. Sauber machen.
Ja, keine Einwandballung, dann halt nicht, tschüss.
Naja, nicht nur das, sondern auch, weil du es bist, kannst du viel mehr rausnehmen als andere.
Ja, ja, du hast einen höheren Margin for Error.
Genau. Das haben die nicht. Und das zweite ist Zeit.
Ja. Ganz genau.
Die haben halt 40, 50, 60 Stunden die Woche.
Ja.
Nur dafür.
Ja.
Und ich habe halt keine 40, 50, 60 Stunden. Das heißt, die sind manchmal sauberer.
Ja.
Müssen dann nochmal mehr nachfassen, das da machen. Das heißt, sie müssen das Handwerk sauberer ausführen als du. Und die haben halt dreimal so viel Zeit.
Ja.
Und dann hast du plötzlich doch wieder eine bessere Performance als bei dir selber.
Ja. Und auch dazu fällt mir ein, wenn man dann im Sales ist und du merkst, du machst das als Training oder du zeichnest das auf oder willst, dass die Leute dich watchen, dann muss ich in ein Frame gehen, dass ich sage, bitte by the script.
Ja.
Weil wenn ich, das ist mir letztens passiert, habe ich gesagt, ey Leute, guck mal, lass mal eine Shadowing-Session machen in unserer Sessions. Weil die meinten, ja, und aus dem Opt-in die Call zu legen, meinte ich, okay, lass mal den Dialer an und ich leg jemanden. Da habe ich jemanden ans Telefon bekommen und ich habe sie wirklich gelegt. Und dann habe ich gesehen, dass mein einer gar nicht mehr so gut performt. Ich so, Chris, was ist los? Ja, du hast ja so und so mit ihr gemacht. Und ich so, oh fuck. Ich habe da voll gefreestylt und voll geflirtet mit der.
Ja.
Aber Marwan war halt am Telefon. Und ich so, ja, und so und mit den Kiddies und so.
Ja.
Und dann guck, er hat die ganze Zeit nur Smalltalk mit den Leuten gemacht und sich gewundert, dass ich nicht zum Call auftauche.
Ja.
Mein ist übrigens auch nicht zum Call aufgetaucht, weil ich das handwerklich nicht gut gemacht habe.
Mhm.
Das heißt, ich habe ein schlechtes Exempel abgegeben.
Mhm.
Und da auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr im Vorführen seid, haltet euch bitte an die Trainings und dem Vorgehen, von dem ihr erwartet, dass sich andere dran halten und nehmt euch nicht die Geschäftsführerkarte heraus, weil dann richtet ihr mehr Schaden an, als ihr Nutzen macht für die Leute.
Ist so. Und eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, du meintest ja eben doch, dass du es selber managst. Was ich in den letzten Jahren beobachte, ist, dass Boutique-Firmen, also kleinere Firmen, voll im Kommen sind. Weil ich glaube, vor 3 Jahren waren wir alle so, oh, größer werden, ich habe 10, ich habe 20, ne? Und dann ich habe 30, die sind schon 40, oh, da wollen wir auch irgendwann hin, jetzt eineinhalb Jahre, dann
ja, doppelt. Ja.
Ich glaube, da sind echt viele wieder von weg, weil plötzlich merken alle mit 5, mit 10, mit 15 Leuten, die hardcore rasieren, du bist nah dran an bestimmten Abteilungen, kannst du sau viel umsetzen und Geld verdienen.
Ja, ich habe da einen limiting belief bei mir. Ich habe einen Glaubenssatz, den ich kürzlich revisited habe. Und das ist ganz spannend, weil vielleicht kannst du mir was dazu sagen. Warum lachst du?
Ich bin gespannt. Und natürlich fühle ich mich geschmeichelt. Du willst meine Meinung hören.
Ich habe ganz lange gedacht, ich habe lieber eine Company, die 2 oder 3 Millionen macht und 1 Million Gewinn macht, als eine Company, die 10 Millionen macht und dabei nur 2,5 Millionen Gewinn macht.
Mhm.
Kannst du den Glaubenssatz nachvollziehen? Das war mein so.
Ja.
Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die gesagt haben, Marwan, wrong. Und das waren Leute, die schon bei 10 Millionen waren.
Mhm.
Und ich meinte, warum wrong? Die meinten, die anstrengendste Phase meiner Company war zwischen 2 und 5 Millionen. Und wir sind bei 3 Millionen Jahresumsatz. Er meinte, die anstrengendste Phase war zwischen 2 und 5 Millionen. Ich meinte, warum? Wenn du bei zwischen 2 und 5 Millionen so hohe Margen machst, dann besetzt du persönlich 3, 4 Managementrollen und bist sehr stark in der Führung. Das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, ich habe dann gemerkt, ich mache das gerade, aber ich bin Anfang 30, meine Energy ist, also ich bin nicht mehr Anfang 30, aber da war ich Anfang 30, meine Energy ist through the roof. Nur eine Frau, die mit mir im Business ist, ich bin ich habe Excess Energy und konnte durchpowern. Ich war so, okay, Marwan, machst du das auch noch mit Mitte 40, wenn du bei deinem Sohn beim Fußball, das wird nicht ewig. Das heißt, ich war die ganze Zeit so am Hustlen und habe dann gemerkt, und diese Leute haben mir erzählt, sie meinten, die Company, die mit 10 Millionen 25% Marge macht, ja, ist eine viel angenehmere,
ja,
als die Company, die mit 2-3 Millionen eine Million Marge macht,
ja,
weil du dort smooth sailing bist. Und deswegen sind diese Companies auch wertvoller für Leute, die kaufen, weil die weniger Founder-led und Founder-abhängig sind.
Ich hatte vorgestern Jan-Hauke Holster im Interview, der ist Director People bei Flex Capital. Dem ist ein Private Equity für Softwarefirmen. Und der hat genau dasselbe erzählt. Weil er meinte, die Gründer kommen rein, sind immer ultra stolz auf ihren EBIT. Machen wir so 3 Millionen Profit im Jahr, finden die geil. Ja, am Ende kommt raus. Die haben irgendwie 25 Leute im Team und sie machen irgendwie alleine Marketing, sie machen alleine Sales, sie managen auch die Finanzen mit und machen das alles mit der PA. Und der Gründer will jetzt rausgehen. Dann sagt der PI aber, ja cool, wenn du jetzt rausgehst, dich zu ersetzen kostet uns 600.000 bis 700.000 im Jahr.
Was macht das mit deinem EBIT?
Und das ziehen wir jetzt ab von deiner, das ziehen wir jetzt ab. Und dann müssen die am Ende wie 2-3 Millionen weniger bekommen sie raus.
Krass.
Weil es abgezogen wird. Ne? Weil der PI natürlich sagt, ey, du zahlst dir selber, was meint er noch, ey, du zahlst dir selber 100.000 einen Sportwagen aus.
Ja.
Wenn wir dich ersetzen, müssen wir einen People Manager heiraten.
Ja.
Wir brauchen einen CFO, wir brauchen einen neuen CEO und wir brauchen jemanden für Marketing und wir brauchen jemanden für Sales, kostet 600.000 im Jahr.
Ja. Und das ist mir klar geworden, weil ich zahle mir auch jetzt so roughly ein bisschen mehr als 100.000 aus. Und da habe ich auch zu Sina gesagt, ich so, ey, wenn ich einen Shuffle-Button hätte und solche Marwans für 100.000 heiern könnte, ding, 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 ding,
genau,
gibt's halt nicht. Und deswegen, genau, das hat bei mir so Switch gemacht und deswegen bin ich jetzt gerade so auf Wachstums- und Skalierungskurs,
ja,
aber remote. Und ich denke mir, bring it on, weil ich habe dir gerade am Anfang des Interviews gesagt, ich glaube, das Universum ist auf Wachstum ausgelegt und ich hatte eine andere Energy, als ich meinte, klein, ja, und profitabel bleiben, als, ja, ich jetzt wieder habe, weil ich jetzt wirklich Bock habe, Gas zu geben, aber mit Narben aus der Vergangenheit, in denen immer Learnings stecken. Und, ja, ich will es diesmal besser machen. So.
Ja, Maron, ich habe dir zum Ende was richtig Feines mitgebracht. Du leitest ja euer Sales-Team.
Yes.
Und ich wollte mal wissen, wie gut bist du eigentlich als Manager?
Yes.
Deshalb habe ich dir einen kleinen Test mitgebracht.
Oha.
Und zwar 5 Aussagen von Sales-Mitarbeitern.
Mhm.
Und du musst mir einfach dann deine Antwort dazu geben. Also ich, yes, tue, als ob ich dein Sales-Mitarbeiter bin und du antwortest mir.
Ja.
Natürlich sind das immer Sachen, wo jemand nicht gut performt hat.
Ja.
Wo wäre sonst der Spaß?
Okay.
Das erste ist,
kurze Frage, ironischer Unterton oder Seriousness?
Nein, der meint das völlig ernst.
Okay.
Der Vertriebler.
Also bin ich ernst zu ihm?
Ja. Okay. Also du musst halt eine ehrliche Antwort geben. Natürlich kannst du auch einen Witz machen, aber nein, es geht darum, dass du halt wirklich darauf responden,
ja,
wie du responden würdest. Chef, die Leads sind einfach zu schlecht.
Was kannst du machen, um trotzdem auf deine KPIs zu kommen in dieser Woche?
Das ist eine sehr gute Antwort. Ownership zurück.
Ja.
Voll. Aber trotzdem auch ernst genommen.
Ja, voll. Ne?
Du kannst
ja voll
sagen,
aber dieses Fingerpointing, das ist ewige, ja, Ding. Sales zeigt auf Marketing, Marketing zeigt auf Sales, aber das machen wir, ja, bei uns gar nicht mehr. Also sind da sehr, bin ich echt stolz. Also bevor, ja, so eine Aussage kommt, kommt 5 Framing-Sätze. Sorry, ich weiß, Eigenverantwortung und so, da bla bla bla. Und dann kommt, ich glaube, in der letzten Woche, also das habe ich schon gar nicht mehr im Team.
Ja, okay. Nächste Sache. Chef, können wir mit meinem Fixum hochgehen? Ich verdiene doch nicht so viel Pro, wie ich gedacht hatte.
Nein. Dann close mehr. Und wenn du mit deinem, wenn du mit dem jetzigen Setup nicht auf das Gehalt kommst, auf das du kommen möchtest, kannst du dich an die Leute orientieren, die mehr als du gerade verdienen mit dem jetzigen Setup. Und wenn du merkst, dass du damit nicht klarkommst, kannst du hinterfragen, ob das hier der richtige Ort ist für dich zum Wachsen.
Nice. Nächste Sache. Ich habe da ja auch angerufen, aber die haben alle keinen Bedarf.
Das will ich da nicht Pflaster drauf kleben. Eigentlich ist das ein Case, wo ich mit ihm reingehe und gucke, wie er da anruft. Ja, aber ich glaube, die Aufgabe eines richtig guten Setters ist es, einen Bedarf zu erzeugen, ein Gap zu kreieren und dem Kunden zu zeigen, also wenn jemand glaubt, dass er keinen Bedarf hat, ist er nicht problem-aware. Und ein guter Setter kann ihm Problem-Awareness aufzeigen. Das wäre so mein Key-Takeaway. Aber die haben keinen Bedarf, ja.
Ja, muss man reingehen.
Ja.
Ja.
Das ist halt ein Case, wo ich eigentlich ein Call-Review machen würde.
Ja. Nummer 4. Ich würde da ja anrufen, aber ich glaube, wenn du da als Geschäftsführer anrufst, wäre es nochmal effektiver.
Kann ich Gegenfragen stellen?
Ja.
Warum glaubst du, das wäre effektiver?
Ja, weil du bist ja der Geschäftsführer. Also ich glaube, wenn ich da anrufe, die kenne ich nicht und ich kenne die ja von Social Media, die sind auch ein Fan von dir, haben die geschrieben. Von daher ist es, glaube ich, wenn du da anrufst, würden die, glaube ich, sofort einen Termin buchen.
Ja, danke für deinen Vorschlag. Ich schätze das, dass du mitdenkst und Vorschläge einbringst. Ich habe dir letzte Woche die Ziele für dieses Quartal vorgestellt. Glaubst du, wir erreichen diese Ziele, wenn ich all diese Leute anrufen würde?
Ja, es ist ja jetzt nur einmal, meine ich.
Was glaubst du, macht das, wenn ich das jetzt einmal mache und es klappt?
Na, ich glaube, dann haben wir einen Abschluss. Den nächsten mache ich auf jeden Fall wieder selber.
Das sind Tropfen auf heißen Stein. Ich glaube, wir sind besser dran, wenn ich dir zeige, wie du dort anrufen kannst und den Termin legst, auch ohne, dass sie dich kennen, sondern als Vertretung der Company.
Hast mich überzeugt. Und das Letzte, das habe ich wirklich mal gehört. bezüglich wieder Lead-Qualität. Gib mir 5 Leads und ich werde dir beweisen, dass sie nicht gut sind und keiner kauft.
Habe ich echt gehört. Wenn jemand mir sagt, gib mir 5 Leads und ich werde dir beweisen, dass keiner kauft. Alter, krass. Oh. Aber das ist so.
Ja, das kann man nichts machen, ne?
Also, da würde ich halt sagen, verschwende deine Zeit nicht hier. Punkt. Ich habe gemerkt, viele Situationen, in denen Leute reingeraten, was sowas angeht, es ist wie beim Sales, du hast vorhin gesagt, diese krassen Einwände, die kommen, da ist dir vorher im Sales Call, vorher im Sales-Prozess, hast du bestimmte Dinge nicht abgehakt. Mhm. Wenn du bei solchen Situationen landest, hast du vorher schon im ganzen Mitarbeiterführung, Recruiting-Prozess, hast du viele Patzer gemacht oder nicht hingeschaut, dass es soweit kommen kann. Da wären wir wieder bei, wenn du für solche Dinge Erklärungen brauchst oder Regeln haben musst, wie bitte keine Drogen auf der Arbeit nehmen, dann hast du im Recruiting deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist halt so ein bisschen, ja.
Ja, geil. Maron, hat mich ultra gefreut, dass du heute mit dabei warst. War ein geiles Gespräch. Ich habe viel gelernt über dich als Person, über euren Weg von Finally Freelancing, Office-Kultur, die auch Vorzüge hat, aber auch Sales-Team-Aufbau. Gut, Glatter, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn die Leute sagen, ey, ich will mehr von Maron hören, ich brauche mich selber Hilfe, mein Sales-Team ist nicht so geil, wie ich mal dachte, sowas will ich auch. Wie können die Leute sich über euch mehr informieren oder irgendwie mit euch und mit dir in Kontakt treten? Wir haben schon gehört, du sprichst mit keinem Kunden selber am Telefon.
Also wenn Leute mir persönlich schreiben wollen, ist der beste Kontakt immer LinkedIn oder Instagram. LinkedIn ist finally-freelancing, Instagram ist Maron Farai, Webseite finally-freelancing.de, da könnt ihr mal schauen, was wir so machen. Selbstständige Designer, Developer, Marketer, denen helfen wir wirklich von der Solo-Selbstständigkeit zum Unternehmertum. Und genau, wenn ihr jetzt ein paar Mitarbeitende haben solltet und irgendwie Fragen zu Sales-Team haben solltet, wir haben auch Kunden, die irgendwie 5, 6, 7 Mitarbeiter haben. Das ist aber eher so der kleinere Teil. Hit me up.
Geil. Insofern vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte, Jan. Hat mir echt Spaß gemacht.
Geil. Und vielen Dank, dass ihr alle mitgeschaut habt. Wenn ihr jetzt auch sagt, boah, wir brauchen Hilfe im Recruiting, Management haben wir jetzt verstanden von Maron, aber wir haben aber keinen da, haut mich an. Startupfinish.de und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.